Musical Masterclass.
Willkommen in meiner Musical Masterclass. Ich bin Jana, riesengroßer Musical-Fan, und in diesem Podcast geht es um all things Musical. Das heißt Stücke, aber auch die Analyse derer, die Komponistinnen, die Inszenierungen, Dramaturgie, Musik, alles, was dazu gehört. Mit meinen wechselnden Gästen tauche ich deshalb immer zu einem Stück oder zu einem Thema besonders tief ein und möchte dir damit das Genre Musical noch näher bringen. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge von Janas Musical Masterclass. Heute spreche ich, wie angekündigt, mit einer Übersetzerin für Musical, nämlich mit Friederike Haas. Sie ist noch nicht lange Übersetzerin, beziehungsweise sie ist nicht nur hauptberuflich Übersetzerin, sondern ausgebildet als Musical-Darstellerin. Sie hat an der UdK in Berlin studiert, über die haben wir hier schon ganz oft gesprochen, ist aber auch reine Schauspielerin oder Sängerin und auch als Sprecherin unterwegs. Aber auf ihrer Webseite steht, sie liebt die Kombi aus Sprache und Musik, und das kommt natürlich dann als Übersetzerin besonders raus. Sie sagt über sich selbst, dass Chicago und Fosse sie am meisten geprägt haben in ihrer künstlerischen Karriere. Sie hat aber auch schon in unendlich vielen anderen Produktionen mitgespielt, wie zum Beispiel Stella, Funny Girl, Sweet Charity, My Fair Lady, Cabaret, The Last Five Years oder auch in der Uraufführung von Anyone Can Whistle. Und für Stella hat sie sogar den Deutschen Musical Award für die beste Hauptdarstellerin 2016 gewonnen. Ich habe sie jetzt aber als Übersetzerin eingeladen. Da habe ich sie in der Schreibmaschine, von der wir auch schon gesprochen haben, einmal auf der Bühne in Hamburg gesehen, und da hat sie über ihr Handwerk ein bisschen gesprochen und was vielleicht auch ein bisschen schwer war an dieser Herausforderung, so ein Stück zu übersetzen. Und das hat mich so interessiert, dass mich der Gedanke nicht losgelassen hat, mal eine Übersetzerin einzuladen. Und zu meinem großen Glück hat sie zugesagt, und deswegen kann ich sie jetzt begrüßen. Willkommen in meiner Musical Masterclass, liebe Friederike.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, dass du mich angesprochen hast.
Total gerne. Ich bin auch total gespannt, diese Woche mit dir über Übersetzung vor allem zu sprechen, aber auch ein bisschen über deinen Werdegang, vielleicht auch, was du davor gemacht hast. Wir schauen mal, wie weit wir reinkommen. Aber ich habe gerade vorgestern zum ersten Mal Into the Woods auf Deutsch gesehen. Und das ist ja so ein sehr lyric-heavy-Stück. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig Übersetzung sein kann. Und ich war auch sehr ängstlich vorher, wie sie das geschafft haben. Und ich sag mal so, es gab gute und es gab mittelgute Momente, aber vielleicht kommen wir später noch drauf zu sprechen.
Ja.
Ich möchte dich jetzt einmal vorstellen, ein bisschen so als Musical-Person für die Leute, die dich nicht kennen, und eine Schnellfragerunde machen. Und du darfst aus dem Bauch raus spontan antworten, was dir gerade dazu in den Sinn kommt. Aber die erste Frage ist ganz einfach. Was war das erste Musical, das du je gesehen hast?
Das war West Side Story tatsächlich. Da war ich, glaube ich, so 14, 15. Und da kam eine American Touring Production nach Deutschland. Also ich habe das auf Englisch gesehen, in einem ganz blöden Kongresszentrum. Aber es hat mich so verzaubert. Ja, ich glaube, das war das allererste Live-Musical, was ich gesehen habe. Und seitdem war es um mich geschehen, glaube ich.
Das ist total schön. Auch, dass du das auf Englisch trotzdem gesehen hast. Aber die Kongresshallen sind wir leider noch nicht losgeworden mit den schönen Touren. Müssen wir noch ein paar Touring-Venues erfinden oder eröffnen. Was ist denn zurzeit dein liebstes Musical?
Oh, schwierige Frage.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe gerade vor 2 Tagen auf Arte eine Doku gesehen, also diese schöne Reihe Sounds Like Art, vielleicht kennst du ihn. Und da war Sting eingeladen im Rijksmuseum in Amsterdam, und er hat nochmal über sein Musical The Last Ship gesprochen, wieder daraus gesungen. Und deshalb ist mir das jetzt sofort in den Kopf gekommen. Ich habe das auch zweimal schon gesehen, und das ist, also ich finde es ganz besonders schön. Das ist jetzt ganz spontan, ansonsten.
Ja. Voll.
Es gibt ganz viele Musicals, die ich sehr, sehr mag, und ich sag mal so, auch das, was ich selber spiele oder so, wird meistens dann momentan zu meinem Lieblingsmusical.
Ja.
Oder ich mache es dazu, weil es weil es natürlich dann die größte Aufmerksamkeit auch von mir hat und meine ganze Liebe da reinfließen soll.
Genau. Sehr gut nachvollziehen. Was ist denn deine schönste bzw. deine besonderste Musical-Erinnerung? Du hast ja eine sehr lange Geschichte schon mit dem Musical. Ist dir da irgendwas in Erinnerung, wo du denkst, wow, dass das passiert ist?
Ja, tatsächlich. Also Es gibt ja diesen Spruch, wenn man lange genug dabei ist, you get to meet your heroes. Und das ist mir tatsächlich passiert. Ich habe das ganz große Glück gehabt, mit Anne Rankin arbeiten zu dürfen. Die Muse und Lebensgefährtin von Bob Fosse, mit der ich dann Chicago und auch nachher die Fosse Show erarbeiten durfte. Und als es dann um Fosse the Show, also diese Hommage an Bob Fosse ging, war ich auch in London, wo das schon lief. Und da war tatsächlich Gwen Verdon, die ganz große Muse von Fosse, selbst dabei bei der Einstudierung. Und Anne Rankin hat mich ihr vorgestellt und hat gesagt, This is Roxy, und zeigte auf Gwen Verdon. This is Roxy, zeigte auf mich. Und This is Roxy zeigte auf sich selbst. Und also das war wirklich ein solcher Magic Moment. Das waren sozusagen fast drei Generationen, die die Roxy gespielt haben. Im Ort, im Auditorium, so zwischen den Proben irgendwie im Vorbeigehen. Aber das werde ich nie vergessen. Also das war,
Voll schön.
ja, das war besonders.
Also Roxy, du meinst Roxy Hart aus Chicago für die Menschen, die jetzt das
Ja,
noch
ganz
nicht
genau.
zuordnen konnten. Mit Fosse ist es
Ganz
aber
genau.
eigentlich klar.
Genau, Gwen Verdon hat es sozusagen mit Fosse zusammen kreiert. Anne Rankin hat selber diese berühmte Wiederaufnahme inszeniert bzw. choreografiert und selber die Roxy dort gespielt. Und sie hat das dann in Wien mit uns einstudiert. Das war die erste deutsche Fassung von diesem Broadway-Revival. Heißt also, ich habe das große Glück gehabt, dass ich das aus sozusagen fast erster Hand lernen durfte. Und das, ja, wenn ich da jetzt dran
Wahnsinn.
denke, bin ich immer noch ganz, boah, das berührt
Ich
mich
habe auch
sehr.
ein
Ja,
bisschen Gänsehaut. Schön.
ein großes Glück.
Und Fosse ist der berühmte Choreograf, ne, der auch total
Genau.
seinen eigenen Stil eigentlich entwickelt hat, der jetzt im Musical sehr präsent ist, finde ich.
Ja, also am berühmtesten ist vielleicht Cabaret, aber auch Sweet Charity hat er gemacht, was auch sehr bekannt ist. All the Jazz, Damn Yankees, whatever. Ganz, ganz viele. Und natürlich ganz viele bekannte Musicals, die eigentlich bis heute ganz viele, die heute Musical machen, geprägt haben. Ne? Auch Choreografen, die bei ihm damals im Ensemble waren, sind heute Choreografen am Broadway. Also diese Stilistik und die Arbeitsweise auch wird bis heute weitergegeben. Also insofern, er war sehr prägend und genau.
Großer Künstler, ja, danke dir. Hast du vielleicht auch einen Musical Fun Fact, irgendwas, wo du meinst, ach, das weiß eigentlich niemand, aber das ist so, so witzig oder so besonders, dass ich das weiß. Vielleicht hast du was von Fosse oder seinen Weggefährten.
Ach so, was ich jetzt von anderen irgendwie weiß.
Irgendwas, was dir dazu einfällt.
Also mir fällt sonst eher so, sage ich mal, so ein von mir selber so ein Bühnenmoment, der ziemlich peinlich war, aber auch irgendwie witzig war ein. Also ich war am Anfang auch mal Cover von einer Hauptrolle in einer 50er-Jahre-Revue und das war so ein cheesy Schlager, der hieß Wenn Teenager träumen, es
Ach
küsst
ja.
sie ein Mann. Das ist für sie schöner als der schönste Roman und so weiter. Und ich hatte mein Put-in sozusagen, meine erste Vorstellung und war mega aufgeregt und stand in einer großen Schallplatte, in dem Loch sozusagen.
Cool.
Das war total schön gemacht. Und ich fing an, wenn Teenager träumen, es küsst sie ein Mann.
Wenn
Wenn
Teenager
Teenager
träumen.
träumen, es küsst sie ein Mann. Wenn Teenager träumen, es küsst sie ein Mann. Wenn Teenager träumen, es küsst sie ein Mann. Ich bin nicht über diese erste Zeile
Aber war Put-in mit Publikum oder?
Ja,
Ach ja,
also
super, schön.
erste Vorstellung sozusagen. Also ja, das war, ich glaube, es gab ziemlich einen Lacher, aber es war für mich furchtbar. Ich bin in den Boden versunken und
Ja.
gleichzeitig war ja.
Ich weiß nicht, ob du Jonathan Groff kennst, aber von dem gibt es auch genau die gleiche Anekdote, wie er in Spring Awakening am Grab steht und nur All Things, All Things und das ungefähr 27 Minuten macht und alle lachen auf der Bühne. Also ich glaube, es ist ganz üblich, einfach die erste Zeile zu wiederholen.
Ja, man versucht da irgendwie den Groschen fallen zu hören im Hirn, aber das tut er dann irgendwie nicht. Aber es muss ja irgendwie weitergehen.
Toll. Und das ist live und meistens ist das Publikum ja auch irgendwie ein bisschen, also dankbar ist das falsche Wort, aber die finden das immer witzig. Ich war noch nie irgendwo, wo die Leute sagen, oh, die konnte ihren Text nicht, ne?
Absolut. Du und auch mein Schauspiellehrer, der hat auch immer gesagt, those are the true moments. Also das sind die eigentlich voll total echten, authentischen Momente. Und eigentlich muss man auch davor keine Angst haben als Darsteller. Also mir ist auch als Eliza schon mal irgendwie der Korb gebrochen, wo die ganzen Falten waren und alles auf dem Bühnenboden verstreut. Und dann agiert man ja auch aus der Rolle heraus oder so, ne? Dann sammelt man die wieder ein und das ist eigentlich total schön, ehrlich gesagt. Es ist eine, ja, es ist auch, es ist so eine Mischung aus, oh Gott, und ja, man muss lachen.
Gibt es auch etwas, das dich stört am Musical, wo du sagst, da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, bis das hier idealer ist?
Oh ja, insofern, als dass wir hier ja ein ganz anderes Theatersystem haben als in Amerika und England. Und was ich am meisten bedauere oder auch bemängle, ist, dass das Genre Musical insofern unterschätzt wird, als dass wir immer auch 6 Wochen zu proben haben für ein Stück, was aber Schauspiel, Tanz und Gesang beinhaltet und nicht wie ein reines Schauspielstück oder ein rein gesungenes Konzert oder so 6 Wochen haben, sondern wir müssen alles unterbringen und wir haben nicht diese Workshop-Situationen. Und das ist das, oder nur ganz, ganz selten. Und das ist das, was ich mir so wünschen würde, gerade damit mehr Erst- oder Uraufführungen auch, sage ich mal, einen besseren Prozess bekommen. Also, dass man zum Beispiel irgendwie ein halbes Jahr vor Probenbeginn sich mal für eine Woche trifft und mit ein paar DarstellerInnen und dem Team und sagt, so, das ist jetzt im Moment das auf dem Papier. Das singen wir jetzt mal alle zusammen. Wir überprüfen das mal und dann geht, also so ist es ja auch in Amerika oder England, dann geht das Autorenteam nochmal in Rückzug und überarbeitet es noch. Und dann hat man beim ersten Probentag wirklich die Möglichkeit, sehr bewusst loszulegen und auch effizienter zu arbeiten. Und das fällt mir wirklich auf, auch in den letzten Jahren. Jetzt kommen die ganzen Kürzungen noch dazu. Wir haben wirklich wenig Zeit, ein Musical zu erarbeiten. Das ist in unserem Genre einfach, ja, haben wir es schlechter dran als in anderen Genres. Und das ist was, was ich sehr bedauere, weil ich glaube, ich merke manchmal, da ist so viel drin und es ist so viel Engagement da und so viel Lust, da noch was rauszuarbeiten, aber dann fehlt die Zeit.
Aber
Das
wie?
ist
Ja, total spannend. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, dass es natürlich quasi eine Doppelbelastung ist, wenn ich einen Score lernen muss und das Schauspiel dazu, ne? Es sind ja irgendwie noch mal zwei,
ja.
ja, wie du sagst, Handwerker eigentlich, die dann da zusammenkommen müssen, statt
Ja.
nur eins, nur weil es gleich lang ist, ne?
Bei Stücken, die, sage ich mal, noch nicht so oft gespielt wurden, ne? Also andere Stücke, die schon sehr erprobt sind und wo man im Grunde weiß, sage ich mal, My Fair Lady oder so, da weiß man, wie der Plan ist. Da kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Da ist es auch in Ordnung und jeder kommt studiert zum ersten Probentag, dann geht das auch. Aber gerade für die, sage ich mal, neueren Sachen, die natürlich auch in der Zusammenarbeit mit DarstellerInnen und dem Team auch entstehen sollen, da fände ich es toll, wenn es da einfach mehr Zeit dafür gäbe oder mehr Möglichkeiten.
Verstehe
Ja.
ich total. Was machst du denn jetzt mit Musical?
Im Moment, also ich bin ja mehrgleisig unterwegs, also wir kommen ja heute hier aufs Übersetzen zu sprechen, aber als Darstellerin habe ich gerade Probenpause und da kommt dann im Herbst in Bielefeld The Birds von Alfred Hitchcock raus als Musical.
Ach, als
Aber
Musical.
ja, genau. Aber als Übersetzerin bin ich tatsächlich gerade noch an einer Teen Edition von Amélie. Amélie habe ich schon übersetzt, das Musical. Und was die Amerikaner jetzt öfter machen, ist, dass sie eine Teen Edition machen, damit das auch, sage ich mal, von teilweise Schulen oder Unis oder auch semiprofessionellen, engagierten Musicalgruppen gespielt werden kann. Und genau, und deshalb ist das nochmal überarbeitet und das mache ich gerade. Also Da trage ich gerade die ganzen Liedtexte in die Partituren ein, was eine mega Fleißarbeit ist.
Ich wollte gerade sagen, das klingt aber nach sehr
Aber das
stupide
habe
unter
ich,
die Noten setzen.
genau, das habe ich jetzt nochmal übersetzt. Da gibt es da, also der Goldfisch ist dann sozusagen auch wirklich eine Spielfigur. Dann zwei, drei neue Lieder. Dann ist das so ein bisschen umgewichtet. Es wird kein Cognac, sondern Kaffee au lait bestellt.
Alles klar.
Also es ist, und der Sex ist ein bisschen raus. Stattdessen
Das
ist es
stimmt, da
ein
ist doch
Freiberufler.
Nino ist doch im Sexshop.
Genau, der arbeitet nicht mehr im Sexshop, sondern in einem Bridal Store.
Ah
Was
ja.
nicht cheesy, ich meine, also ich glaube, die Jugendlichen hier in Deutschland würden das auch
Ja.
verstehen, wenn er im Sexshop arbeiten würde.
Das wäre vielleicht auch ein ganz guter Zugang für Aufklärungsarbeit in die Richtung an Schulen, aber.
Naja, also manche Entscheidungen, ich habe es ja nicht geschrieben, also ich fände, finde ich unnötig, jetzt nochmal abzuschwächen. Und andere finde ich ganz interessant, die sie gemacht haben. Ja, genau, das mache ich gerade.
So spannend. Das heißt, du bist jetzt als Übersetzerin und Darstellerin tätig. Angefangen hast du aber als, also ich sag mal, klassisch hast du Musical studiert und warst rein Darstellerin und jetzt bist du beides. Und jetzt
Genau.
würde ich gerne wissen, wie kommt man dahin? Also ich habe eine große offene Frage zu Beginn. Wie ist der Weg von der Bühne an den Schreibtisch, sage ich mal? Ich vermute, dass du da schreibst und übersetzt. Wie ergibt sich das? Vielleicht kannst du es mal grob zusammenfassen und dann gehen wir ein bisschen noch rein.
Ja, ist eine gute Frage, weil, also ich hätte mal, ich fange mal so an, ich glaube, vor 10 Jahren hätte ich das auch noch nicht gekonnt, das Übersetzen, sondern es ist so ein bisschen eine Folge aus Dingen, die zueinander gekommen sind. Also ich habe im Laufe der Jahre als Darstellerin natürlich Erfahrungen gesammelt. Ich bin Sängerin und Schauspielerin, was dem Übersetzen gerade von Musicals und Liedern hilft. Ich
Kurze
singe alle
Zwischenfrage.
Lieder.
Du übersetzt den Sprechtext und den Gesangstext und nicht nur das eine, richtig?
Ja,
Ja.
genau. Genau. Ich habe mein erstes Stück habe ich im Team gemacht mit Melanie Haupt. Da hat sie die Dialoge und ich die Liedtexte gemacht.
Ah ja.
Aber die anderen Stücke bislang habe ich alleine gemacht. Und genau, also vor 10 Jahren hätte ich das so noch nicht gekonnt. Ich merke, dass diese Erfahrung als Sängerin und als Darstellerin mir mega hilft. Aber ich habe eigene Programme entwickelt, immer parallel zu meinen Engagements, wo ich Lyrik und Musik verbunden habe. Und habe insofern auch sozusagen Stücke gebaut oder Abende
Ja.
zusammengesetzt. Und das hat mir sicherlich auch geholfen. Oder ich habe mal ein Staging gemacht bei einer Produktion. Ich habe auch mal Choreos gemacht, aber oder mal eine Regieassistenz und so. Also ich merke verschiedene
Ja.
Blickrichtungen auf das Genre Musical der letzten Jahre haben dazu geführt, dass ich das heute mache. Und dann kam dazu auch über meine eigenen Programme, da wollte ich ein paar Songs singen, die ich toll finde, aber die es noch nicht übersetzt gab. Und dann fing ich damit an. Das ist schon eine Weile her. Und dann kam in der Corona-Zeit eigentlich so die Idee, ja, was machst du denn jetzt?
Ja.
Neues Programm, weil du weißt ja nicht, wie es mit Theater weitergeht. Und da stieß ich auf Lieder aus Dear World, einfach bei der Suche, und habe dadurch dieses Stück wiederentdeckt, was ich früher schon kannte. Das ist also von Jerry Herman und eigentlich basiert das auf einem uralten Schauspiel, Die Irre von Chaillot. Aber es gibt eben diese Musical-Fassung von Jerry Herman. Und da gibt es ein Lied, was an die Welt gesungen ist, Dear World. Und das fand ich auf einmal so aktuell und wo sich die Menschheit an die Welt richtet. Hey, bitte werde wieder gesund. Wir haben hier vieles verbockt. Und das hat mich so gefesselt. Und dann habe ich
Gänsehaut.
dieses Stück mir immer weiter angeguckt. Und ich habe zu der Zeit, also nach Corona, dann ein Engagement am Theater Bielefeld gehabt, The Goodbye Girl. Und da habe ich das einfach mal erwähnt, dass ich dieses Stück so toll finde. Das war in der Kantine. Und da wurden die neugierig drauf und haben gesagt, du, das würde eigentlich auch nächstes Jahr komplett passen in unsere Spielzeit, weil wir da das Thema, wir arbeiten an der Wiederverzauberung der Welt. Genau, das war das. Und dann haben die da nachgeforscht, gibt es das Stück schon auf Deutsch? Nee. Die Jerry Herman-Stücke liegen bei Felix Bloch Erben Verlag. Ach, da rufen wir doch mal an, fragen mal, kann man das bekommen? So, und so ist da eins zum anderen gekommen, dass die tatsächlich relativ schnell, der Verlag relativ schnell die Rechte aus Amerika genehmigt bekommen hat und dass es dann auch schnell gehen musste mit einer Übersetzung. Und die wussten von mir, dass ich einzelne Lieder schon übersetzt habe. Und dann habe ich mich mit Beispielen bei dem Verlag beworben, mit verschiedenen Songbeispielen, Übersetzungen von mir. Und das fanden die gut. Und dann haben die mir sozusagen diesen Job, Dear World zu übersetzen, angeboten. Und da habe ich mir aber auch, weil es das erste Mal war, meine liebe Kollegin, die Melanie Haupt, an die Seite geholt, weil wir das dann doch quasi im Team machen wollten. Und es ist auch sehr humorvoll und sie ist Komödiantin und Autorin und sie liebte diesen Stoff auch, das wusste ich. Und dann haben wir das im Team gemacht. Relativ schnell. Und es hat dann tatsächlich in der nächsten Spielzeit in Bielefeld stattgefunden.
Wie cool. Also so ein bisschen zufällig eigentlich. Aber
Ja.
eigentlich, wenn man sich jetzt zurückschaut, hat der Weg genau dahin geführt, ne? Wenn man so was nebenbei macht vorher und auf einmal macht man das dann doch viel mehr, als man es
Genau.
geplant hatte.
Genau, und daraus ist die Lust entstanden, mehr zu machen. Und dann habe ich mich auch bei anderen Verlagen beworben und seitdem mache ich das eben immer zwischen Engagements. Und das ist ja auch immer ein langer Prozess. Das heißt, das liegt dann auch immer wieder noch eine Weile dann drauf. Also so läuft das sozusagen parallel und wächst seit Corona so ein bisschen vor sich hin.
Das
Meine Übersetzung.
heißt, du sagst, du bewirbst dich beim Verlag. Das heißt, jemand muss dir vorher die Rechte geben, dass du das überhaupt übersetzen darfst und dass du dann auch wahrscheinlich das ganze Libretto zur Verfügung gestellt bekommst. Und dann ist das eine Auftragsarbeit, so wie als freischaffende Autorin oder Journalistin oder so.
Ja, ganz genau. Also es funktioniert so, die deutschen Dependancen oder eben auch die deutschen Musiktheaterverlage müssen erstmal die Rechte von den Autoren aus Amerika oder England einholen und für den gesamten deutschsprachigen Markt genehmigt bekommen. Und dann erst können sie einen Übersetzerauftrag an Übersetzerinnen vergeben sozusagen. Und genau, so passiert es meistens. Und die machen dann auch meistens Stückvorschläge. Also bei von Bühne war das so, die haben mir dann ein Stück vorgeschlagen. Hier wäre das was für dich. Lies mal. Und so. Bei Dear World war es halt andersrum. Das ist eher die Ausnahme, dass ich ein Stück entdeckt hatte, toll fand und dass dann das Theater gefragt hat beim Verlag, gibt es das schon übersetzt oder kann man eine Übersetzung in Auftrag geben? Gibt es die Rechte für Deutschland? Und dann ist es über den Weg gelaufen. Genau, aber sonst schlagen die Verlage auch Stücke vor und man kann das auch ablehnen, wenn man jetzt überhaupt nichts mit dem Stück anfangen kann. Genau. Oder man kann auch als Übersetzerin, das habe ich auch einmal gemacht, hatte ich ein Stück in New York gesehen, was ich so toll fand und habe das hier einfach mal gepitcht bei einem Verlag. Und der fand das auch ein tolles Stück und der hat dann auch nachgefragt, kann das nach Deutschland geholt werden, weil das lag bei der Dependance MTI in London schon, also in New York und in London beim Verlag schon. Und dann haben die auch die Genehmigung für das Stück für Deutschland bekommen und dann habe ich auch den Auftrag bekommen. Das
Und du sagtest jetzt für Dear World, ein Jahr war relativ schnell. Was ist denn die Durchschnittszeit für eine Übersetzung? Und kriegst du auch, wenn du diesen Auftrag annimmst, der Übersetzung eine Deadline vielleicht vom Verlag?
Also Durchschnitt ist schwer zu sagen, aber ich würde schon sagen, ein halbes bis ganzes Jahr dauert das schon, weil ich merke, also zumindest bei mir ist es so, ich merke, ich muss es zwischendurch immer mal wieder hinlegen, damit ich Stand gewinne und neu drauf gucke. Also insofern, das ist phasenweise. Mit der Deadline ist es so, wenn ich den Auftrag von einem Verlag bekomme, ein Stück zu übersetzen, ist oftmals noch keine erste Spielstation in Deutschland klar. Das heißt, da habe ich eigentlich erst mal Zeit. Dann gibt es keine Deadline. Jetzt ist es aber so, manchmal kommt sehr plötzlich ein Theater und sagt, oh, das ist ja toll, dass es das jetzt für Deutschland gibt, das würden wir gern spielen. So, plötzlich muss es innerhalb von 2 Monaten fertig sein. Und dann bin ich unter Druck. Das heißt, in 2 Monaten würde ich das nicht schaffen. Also was ich mache, ist, ich fange an. Ich mache oftmals so 2 Lieder oder 3 Lieder und ein paar Szenen, einen First Draft. Und mit dem kann auch der Verlag dann sozusagen das Stück bei den Theatern vorstellen und sagen, hier, um einen Eindruck zu
Ja, das
kriegen,
war's.
wäre so. Und damit habe ich dann mir so ein bisschen Boden gelegt als Übersetzerin. Und wenn dann die erste Spielstation klar ist, dann gehe ich an die weitere Arbeit. Und genau, dann muss ich mich auch meistens sehr
Ja.
ranhalten. Aber dann ist quasi die Deadline zu Probenbeginn
Ja.
oder ein bisschen vorher, bevor die dann anfangen zu proben am Theater.
Gibt es bei den Verlagen auch ein Lektorat, die dich prüfen und die dann sagen, so nehmen wir das ab oder so nehmen wir das nicht ab?
Absolut, ja, auf jeden Fall. Es gibt immer eine Art Supervision, die da drauf gucken, ob man eben alle Inhalte beachtet hat und sprachlich, bis hin zu nachher auch das ganze Lektorat mit nochmal Korrekturlesen von Zeichen,
Ja.
was ich so Sachen auch, aber auf jeden Fall auch inhaltlich. Ne? Das ist nach meinem First Draft oder, nee, nicht First, aber wenn ich meine, so ist das jetzt ein Stand der Dinge, den ich über den ich sprechen möchte. Ich habe ja oftmals auch Rückfragen, wie habt ihr das verstanden?
Ja.
Oder genau, das ist dann ein guter Austausch und auch ein wichtiger Austausch. Und danach kommt immer noch eine Rückübersetzung. Das heißt, ich muss das Deutsche noch mal 1:1 wieder zurück ins Englische übersetzen.
Ah.
Und das wird an die Autoren geschickt. Die müssen auch noch ihr Okay geben. Manche, also bei Jerry Herman, der leider schon verstorben ist, das dann die Erben, die haben das relativ schnell durchgewunken und da war jetzt auch nicht viel Korrektur. Aber es gibt auch Autoren wie zum Beispiel Steven Sater und Jesse Nelson, da habe ich Alice by Heart übersetzt und da war mir das auch sehr, sehr wichtig, mit denen in Austausch zu treten, weil ich viele Fragen hatte. Und da hatte ich tatsächlich dann nach meiner Rückübersetzung auch ein richtig tolles Zoom-Gespräch mit denen. Und weil die ganz genau verstehen wollten, aha, im Deutschen benutzt man das und das Sprichwort. Das ist also das Äquivalent zu dem, wie wir es in Englisch sagen. Die wollten genau verstehen, was ich gemacht habe. Boah, das war sehr
Das
aufregend.
glaube ich.
Und zwar flüssig in Englisch, aber dann auch auf Englisch, sage ich mal, zu erklären,
Ja.
warum ich mich im Deutschen für diese Formulierung entschieden habe, weil man das eben auf Deutsch so sagt. Das war dann doch echt auch, aber es war toll. Es war toll, weil ich von dem Original-Autorenteam auch so viel Hintergrundinformation für die Figuren nochmal bekommen habe und nach der Rückübersetzung oder nach diesem Feedback habe ich wirklich noch mal richtig viel vertieft und noch mal so viel Input gehabt, dass ich das noch mal überarbeitet habe. Genau. Also es ist ein langer Prozess mit vielen Stationen.
Ich hatte auch schon AutorInnen von Musicals hier und die habe ich gefragt, ist man denn jemals fertig? Also ich kann mir vorstellen, man findet immer noch was, was man optimieren kann, dann kommt ja vielleicht wieder dieser Input zurück und dann will man nochmal reingehen. Wie
Ja,
würdest du das bewerten?
absolut, da gebe ich denen total recht, weil auch wenn ich keine Originalautorin bin, aber ich habe zwar das fertige Gerüst des Stückes, aber trotzdem muss ich es ja in der deutschen Sprache wie neu schreiben. Und da geht es mir auch so, dass ich meine, nee, da ist doch, da, das ist eigentlich noch so noch mal schöner, aber dann zieht das wiederum Reime nach sich und oh, ich muss mich manchmal dann auch zwingen, nein, das lässt du jetzt so und es ist in Ordnung. Aber was ich mir ausbitte und das finde ich wichtig, oder beziehungsweise ich sage mal so, wenn ich meine Übersetzung ist fertig, dann frage ich oftmals Freunde, Kollegen, Kolleginnen, können wir das mal einmal zusammen lesen? Am Tisch, damit ich auch mal andere Leute höre, wie das klingt. Das machen ja auch Autoren, wenn sie ein Stück neu schreiben. Und das mache ich auch ganz gerne. Oder bei Amelie war es auch so, da muss es relativ schnell gehen. Und die Erstaufführung war in einem Freilicht, auf einer Freilichtbühne. Und da habe ich mich dann anschließend auch mit dem dortigen Regisseur nochmal unterhalten. Und die haben dann auch ein paar Änderungsvorschläge gehabt. Da bin ich total offen, weil mir das dann auch hilft und ich dann auch sehe, aha, in der Umsetzung auf der Bühne, das und das, da könnte man noch mal irgendwie, da habe ich jetzt noch mal eine neue Idee oder so. Und dann nehme ich die auch auf und mache quasi noch mal wie ein Update, was ich dann dem Verlag gebe. Und das ist dann das finale Update. Und dann muss man es auch loslassen. Dann darf man möglichst nicht noch mal dran gehen, sonst findet man immer noch was. Das stimmt.
Ich merke, glaube ich, gerade, dass das wesentlich kreativer noch ist, als ich es mir vielleicht vorstellen konnte, weil man denkt, es ist ja sehr sachlich, die Sprache nur zu übersetzen. Aber du musst ja wahrscheinlich, jetzt hast du gerade die Inspiration oder die Meinung auch von den Autoren zum Beispiel berücksichtigen. Ich habe jetzt mir noch ein paar Fragen ausgedacht oder ein paar Dinge, wo ich denke, die du auch vielleicht berücksichtigen musst. Und wenn ja, kannst du uns vielleicht erklären, ob das so ist und wie du das machst.
Ja, gerne.
Zum Beispiel hast du ja jetzt auch Kimberly Akimbo übersetzt und da gibt es jetzt diese eine große Inszenierung aus New York. Wie sehr beeinflusst dich denn zum Beispiel auch, dass du das, ich weiß nicht, ob du es mal live gesehen hast oder ein paar Mitschnitte, dass es
Ja.
dieses Regie und dieses Setting gibt, dass du weißt, so ist das gemeint und ich kenne jetzt diese eine Version. Und ist man dann schon gefangen ein bisschen oder durch die Regie und so oder kannst du dich da noch freier bewegen?
Ach so, nee, ehrlich gesagt, also ich habe Kimberly Akimbo am Broadway gesehen. Das Stück hat mich so fasziniert. Das war das Stück, was ich
Ja,
dann
das dachte
hier
ich mir.
vorgeschlagen habe, weil mich einfach inhaltlich und die Figuren so begeistern. Das ist bei mir auch immer der Auslöser. Also entweder I'm hooked by the music oder bei den Charakteren oder bei dem Inhalt, bei den Themen. So, wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich es auch. Also und da war es bei Akimbo so, dass mich das wirklich mega berührt hat. Ich aber auch den ganzen Tag gelacht habe. Das ist aber unabhängig von der Inszenierung, ehrlich
Ja,
gesagt.
okay, weil es
Also
das einfach das Buch quasi ist.
ich hätte vielleicht auch, ich bin keine Regisseurin, aber ich hätte vielleicht ein paar andere Entscheidungen getroffen. Darum geht es aber da gar nicht, sondern ich kann da auch einfach nur das Stück sehen. Und das war insofern aber hilfreich, als dass ich ja auch gesehen habe, wie so die Stimmung ist, wie die Charaktere miteinander agieren, wie die drauf sind, was wir für einen Humor haben. Das hat mir beim Übersetzen mega geholfen. Ja, auch ganz toll, auch wenn ich vielleicht es teilweise ein bisschen anders machen würde hier. Oder vielleicht würde man es hier auch in Deutschland ein bisschen anders angehen als dort. Aber das ist eigentlich losgelöst von meiner Übersetzung. Im Gegenteil, mir tut es gut, wenn ich was sehe, weil dann verstehe ich das Stück auch noch mal so von den Temperaturen und den, sage ich mal, Charakteren her, vielleicht sogar noch mal besser, als wenn ich es nur auf dem Papier lese.
Und wie
Weil es
ist,
lebt ja
ja,
von Spielmomenten, ne? Und
total.
was ich versuche beim Übersetzen, und da hilft mir selber, Darstellerin zu sein, versuche Spielmomente herauszuarbeiten oder die ich vermute. Ja, Pointen oder auch Pausen oder eine Verknappung in einem Satz. Das versuche ich rauszulesen von den Autoren und das versuche ich denen, die das nachher spielen werden, zu ermöglichen. Also, weil das macht ja nachher das Spiel aus.
Total.
Die Worte, sondern auch das Nonverbale also es muss spielerisch Lust machen, sozusagen.
Ja, und wahrscheinlich, du sagst auch, du siehst dann auch die Charaktere mal lebendig, weil ein junger Schüler drückt sich bestimmt anders aus, wenn er sagt, ich hab's eilig, als seine Mutter das sagen würde, obwohl die inhaltlich das Gleiche meinen, ne? Dass man auch das so ein bisschen aufnimmt in die Sprache.
Absolut. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz komplexer Beruf, weil, wie du sagst, es hat damit zu tun, in welchem Genre das Stück spielt, in welcher Zeit. Sind es Teenager, wie jetzt bei Kimberly Akimbo, sind Teenager, die reden natürlich ganz anders als die Eltern. Oder in Amélie gibt es noch mehr Generationen. Da gibt es ganz alten Dufayel, der hat eine ganz andere Sprache als die junge Amélie oder der Nino,
Na
ne?
klar.
Die verwenden andere Worte. Und das ist ja bei uns genauso.
Ja.
Wenn du dich mit Großeltern unterhältst, da sind andere Wörter mit drin als in deinem
Ja,
alltäglichen
ja.
Gebrauch. Und so, genau, das muss ich natürlich auch mit beachten. Aber das mag ich auch gerne. Ich gucke dann immer, was haben die Figuren für eine Sprache, ne?
Und wenn wir jetzt vielleicht mal von dem, ich sag mal, kreativen oder von der Geschichte designt ist, weggehen hin zu den eher technischen Teilen. Ich denke vor allem
Ja.
an Phonetik und an Rhythmik, Melodie, weil manchmal gehen sich ja Worte, die perfekt passen, bestimmt gar nicht aus.
Ja.
Vielleicht fangen wir
Genau.
damit mal an, Rhythmik, Melodie, und dann können wir nochmal auf Phonetik gehen.
Ja, also bei einer schönen Komposition ist natürlich auch immer das wichtigste Wort auf dem einer Melodie. So, das versuche ich natürlich beizubehalten. Ich versuche nicht zu kleinteilige Worte zu finden, weil die schlecht zu singen sind, sondern eher, ja, also mit vielen Vokalen, weil das einfach besser klingt. Ich versuche natürlich, die Reime einzuhalten, was schwierig ist, weil im Englischen die Verben nicht am Ende sind, sondern in der Mitte des Satzes. Und wir haben immer im Deutschen am Ende. Das heißt, ich muss Verben reimen anstelle von Nomen. Sachen, genau. Und dann versuche ich aber auch, die Vokale, die im Englischen sind, möglichst beizubehalten bei langen, ausgehaltenen Tönen. Von mir selber weiß, gerade Belttöne sind auf bestimmten Vokalen
Geht besser offen.
auf U schier unmöglich, aber auf A oder Ä super einfach. So. Und das sind alles Dinge, die ich auch beachte. Was den Rhythmus angeht, da sind wir Gott sei Dank im Musical manchmal, und das sage ich aber hier unter Vorbehalt, natürlich versuche ich exakt den genauen Rhythmus, wie die AmerikanerInnen das gesungen haben, beizubehalten. Aber wir sind im Musical-Genre in einem, sage ich mal, Popularbereich, Popularmusikbereich und nicht in der Klassik. Das heißt, wir dürfen da manchmal im seltenen Fall, wenn es gar nicht anders geht, aus einem Viertel auch zwei Achtel machen, damit es im Deutschen genauso flüssig funktioniert. Oder mal einen Auftakt hinzufügen, wenn es die Komposition, und da rede ich dann auch mit Musikern eben, mit der musikalischen Leitung, wenn es die Komposition wirklich erlaubt. Ich merke aber auch manchmal bei Amelie, dieselbe Phrase kommt irgendwo später nochmal. Da ist sie mit Auftakt, da ist sie ohne Auftakt. Und es hat mit dem Text zu tun. Also merke ich, die Autoren haben das auch gemacht. Dort ist es ja, wie ich vorhin auch sagte, entwickelt durch Workshops. Und oftmals entsteht die Sprache und die Musik gleichzeitig. Und deshalb ist dann dieser Rhythmus dort so. Jetzt nehmen wir natürlich den Rhythmus ins Deutsche rüber. Hier würden wir es eventuell genau denselben Inhalt einen Hauch anders rhythmisieren, ohne die Grundkomposition zu zerstören. Und dann darf man da auch mal einen Bindebogen machen oder dann darf man da auch mal
Die Betonung
etwas
vielleicht auch aufs zweite
ja,
Viertel
genau.
oder so, genau,
Utopischer singen, als die es gemacht haben oder so. Aber unter Vorbehalt. Also die Prämisse ist wirklich, dass man versucht, exakt den Rhythmus einzuhalten, den die entschieden haben, die
Erklärst du
Komposition.
ganz kurz synkopisch für die Leute, die sich nicht komplett mit den Fachtermini auskennen?
Ja, synkopisch ist zum Beispiel dam, da-dam, 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 also kurz lang oder sowas, ja. Dam, 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 was Gleichmäßiges.
Sehr
Das
gut.
ist das bei
Was wollte ich denn jetzt fragen? Genau, ich hatte ein Beispiel im Kopf. Du hast jetzt eben gesagt, manchmal darf man Viertel oder Achtel, also oder eine Viertel auf zwei Achtel aufteilen oder sowas. Ich habe jetzt auch Back to the Future diese Woche gesehen, und auf Englisch singt er immer in diesem einen Lied It Works, It Works, It Works. Und
Ja.
ich fand total spannend, die deutsche Übersetzung ist, es funktioniert. Also die haben dreimal It Works auf ein Wort quasi aufgeteilt, dass diese
Okay.
Wiederholung nicht drin ist, sondern ein Wort auf diese drei Noten oder sechs sind es dann, weiß ich nicht, aufgeteilt haben. Also, dass man das Grundgerüst nutzt und dranhält, aber auf einmal ein langes Wort braucht über zwei Takte. Weißt
Ah,
du, ich meine, das fand ich auch
interessant.
total spannende Lösung, weil It Works kann man nun mal nicht so kurz auf Deutsch ausdrücken, ne?
Ich hätte gesagt, es klappt.
Ja, haben sie nicht gemacht.
Dann
Stimmt.
hättest du eine Silbe.
Dann würde es
Es
doch gehen.
klappt.
Ja, total spannend. Vielleicht greifen wir da mal vor, wo wir hier schon so am Arbeiten sind. Ich habe so zwei Dinge, die ich, also eins stört mich ganz oft am Musical, aber ich glaube, es geht nicht besser, weil natürlich wird gerade in diesen klassischen romantischen Geschichten ganz oft I love you gesungen. Und auf Deutsch singen sie meistens Ich lieb dich. Und ich finde, ich lieb dich, würde ich nie sagen. Man sagt, ich hab dich lieb oder ich liebe dich. Aber dann habe ich eben, das geht sich mit den Silben nicht aus. Also,
Ja.
hast du da schon eine Lösung für gefunden oder stört dich das gar nicht so wie mich? Oder gibt es, ja, wie siehst du das? Kann man das mal dran als Beispiel vielleicht so erarbeiten?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da bin ich auch schon oft drüber gestolpert, weil Love natürlich ein Wort ist, was ganz viel verwendet wird, aber auch im amerikanisch-englischen Sprachgebrauch viel öfter schon angewendet wird, als wir es in Deutschland oder auf Deutsch tun würden. Also wenn man einer Person sagt, ich liebe dich, das ist schon
Viel
ein
mehr
großes
Gewicht, ja.
Bekenntnis, ne? Und deshalb würde ich da immer ein bisschen hingucken, was ist das für eine Temperatur? Was sagt die Figur zu der anderen gerade? Vielleicht kann man es manchmal, ich mag dich, übersetzen. Ja, und das würde dann genau passen. Oder ich liebe dich kann auch passen, ja, weil es eben, ich bin in dich verliebt oder so, eher als ich liebe dich. Das ist ein großes Wort, ne? Also da muss man manchmal ein bisschen jonglieren. Ich gucke dann eher immer aus schauspielerischen Sicht, was erzählen die hier gerade und wem sagen sie es wie und warum. Also ich stelle ganzen Schauspielfragen
Ja,
eigentlich und
total
versuche
hilfreich, dass du das kannst.
Ja, eben genau, das habe ich auch festgestellt. Deshalb, vor 4 Jahren hätte ich das noch nicht gekonnt, aber meine schauspielerische und gesangliche Erfahrung hilft mir mega bei diesem Beruf jetzt, bei dieser Sache.
Vielleicht noch mal eine ganz andere Frage, die habe ich am Anfang nicht untergebracht. Hast du denn irgendwie auch Englisch gelernt, studiert, viel im Ausland gelebt? Wieso kannst du denn ausreichend genug Englisch, sag ich mal?
Also ich sag mal so, also Englisch hat mich schon immer fasziniert als Sprache, auch die englische Lyrik. Als Kind, wie jeder heute auch, wächst man ja auch ganz viel mit englischer Musik auf. Ich wollte immer jede Silbe verstehen. Das war schon immer. Ich habe eigentlich anhand von ABBA Englisch gelernt, weil ich da alles mir übersetzt habe, um es auf Deutsch verstehen zu können. Das war mal der Anfang. Dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich am Anfang meiner Ausbildung hier in Berlin, das war eine, damals war Helmut Baumann noch Intendant vom Theater des Westens und er hatte ein Musical-Ensemble und hat einen Studiengang ins Leben gerufen, um seinen Nachwuchs für dieses Ensemble auszubilden. Und er hatte ganz viele amerikanische DarstellerInnen, die mit Tourproduktionen nach Deutschland gekommen waren, aufgenommen in sein Ensemble. Und das waren meine Lehrer. Ich habe also von Anfang an permanent eigentlich von amerikanischen, englischsprachigen LehrerInnen gelernt. Und auch deshalb das ganze Genre Musical sehr aus deren Sicht gelernt. Ich verstehe deshalb bis heute diese Spartentrennung überhaupt nicht, die wir immer noch haben, weil das gibt's bei denen so nicht. Und ich habe das auch nie so gelernt. Für mich ist immer alles eins. Und dann hatte ich das große Glück, auch später noch mit amerikanischen oder englischen Teams zusammenzuarbeiten, wie gesagt bei Chicago und Fosse, aber ich habe auch ein Jahr in London verbracht, war dort in der Cast von The Who's Tommy, habe dort ein Jahr lang gelebt und später auch mit Chicago war ich noch mal in London und mit Fosse war ich auf europäischer Tour mit internationalen Ensemble. Also insofern, also Englisch ist eigentlich meine zweite Sprache. geworden, weil ich, oder zumindest meine
Ja.
Arbeitssprache morgens, von
Ja.
morgens bis abends. Insofern bin ich sehr stark geprägt durch
Ja.
das amerikanische und englische Musiktheater.
Und in welcher Sprache hast du mehr Freiheiten? In der deutschen oder in der englischen? Welche gibt dir mehr Möglichkeiten zu übersetzen? Also du übersetzt natürlich meistens von Englisch auf Deutsch, aber wenn du es nochmal zurück übersetzt, glaubst du, dass dich die Deutsche eher einschränkt oder dass du dann noch mehr, dass du etwas breiter arbeiten kannst?
Nee, Deutsch ist schon meine Muttersprache, wirklich. Das macht mir eben auch Spaß, in meiner Muttersprache sozusagen dieses Stück nochmal zu erzählen. Ich verstehe Englisch wirklich sehr, sehr gut. Es gibt aber auch da, weil ich nicht in dem Land jetzt mehr lebe, ja, da manchmal Momente, wo ich Native Speaker frage, wie wird das angewendet? In welchem Zusammenhang benutzt ihr diesen Ausdruck? Ich verstehe den Ausdruck, aber was ist hier gemeint? Wann wird der gebraucht? Weil das ist ja wichtig, ne, zu wissen. Und dann versuche ich da, das im Deutschen zu geben. Ja.
Hast du Vorbilder, wo du meinst, ach, diese Person, die kann so gut übersetzen? Und da, wo du dich ein bisschen dran inspirierst, wo man vielleicht auch Übersetzungen liest und sich so ein bisschen was abgucken kann oder so.
Aha, als Übersetzer, nee, tatsächlich habe ich da nicht so Vorbilder, eher Autoren. Also ich muss sagen, Peter Lund finde ich einen ganz wunderbaren Autor, der eine ganz tolle Alltagspoesie in seiner Sprache hat, gerade auch Lyrics. Mir gefällt das wirklich sehr. Und da musste ich bei Stephen Sater oft dran denken. Der hat auch so eine tolle Alltagspoesie. Also das ist wirklich poetisch, aber es ist nicht kitschig, es ist sehr pur, es ist sehr direkt, aber es öffnet eben auch Bilder. Und das mag ich bei Peter Lunds Stücken auch immer sehr gerne.
Glaubst du, es gibt, ich habe eben gesagt, ich habe Into the Woods vorgestern gesehen, auf Deutsch übersetzt, wo ich mir sehr unsicher war, ob das auf Deutsch funktionieren kann, weil es so vielschichtig ist und oft
Also ist auch die
Doppeldeutigkeiten drin sind. Wow. Deswegen kommt die Frage, das hieß es vor Hamilton auch immer, es ist eigentlich unübersetzbar. Glaubst du, es gibt Stücke, die sind unübersetzbar und die werden nie so ins Mark treffen wie die Originalübersetzung? Oder glaubst du, das ist Fleiß und Zeit und man braucht genug Fachwissen oder Gespür und dann kann man auch alles übersetzen?
Also ich sag mal so, die 100% erreicht man, glaube ich, nie. Das ist einfach nicht möglich, weil die deutsche Sprache auch einfach streckenweise ganz anders funktioniert als die englische. Und in manchen Sachen kannst du sie eins und eins übernehmen. Aber die 100% erreicht man nie. Ich finde, wenn man 80%, sage ich mal, 80 bis 90% erreicht, ist man richtig gut. Aber ich weiß auch, dass manchmal aufgrund des Zeitmangels Übersetzungen schneller gemacht werden müssen. Und ich glaube, dass die Zeit da ein ganz wichtiger Faktor ist. Wenn man mehr Zeit hat, kommt man einfach tiefer in die Stücke rein und kann einfach auch noch mal mehr rumprobieren. Und es geht nur über Probieren. Und weil, also es ist wie beim Schauspiel, da liest man auch ein Stück nicht einmal und begreift es, sondern man liest es 20, 30 Mal und dann entdeckt man Sachen.
Ja,
Dann
voll.
entdeckt man auch mal Zusammenhänge aus der letzten Szene mit der ersten Szene. So ist es auch beim Übersetzen. Das heißt, ich lese das ganz, ganz oft. Ich lese es manchmal nur aus der Rolle der Amelie. Dann lese ich es nur aus der Rolle vom Du Fayel oder so, die Szenen. Und gucke, wie, das ist auch so eine Schauspieltechnik, das machen die in England auch. Wenn die eine Szene arbeiten, dann spielen auch die Schauspieler auch mal die anderen Rollen, um eine Szene zu begreifen, Perspektiven. Und das finde ich mega hilfreich. Aber das dauert natürlich. Das braucht so viel Zeit.
Und die habt ihr nicht
Und
immer.
die ist einfach auch nicht gegeben. Und jetzt muss man auch leider sagen, diese Zeit wird einem nicht bezahlt.
Ich wollte gerade sagen, wir sind wieder bei dem, was du eingangs gesagt hast. Was stört dich am Musical, dass ihr nicht diese Zeit bekommt und vor allem wahrscheinlich, weil man sich's nicht leisten kann oder möchte,
Ja,
ne?
manchmal muss man auch mit ein bisschen weniger Anspruch auch zufrieden sein. Das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube schon, um auf deine Frage wegen den Stücken zurückzukommen, wir erleben hier die amerikanischen oder englischen Stücke auf Deutsch sicherlich nicht komplett so, wie wir sie im Original erleben. Das ist aber auch mit Übersetzungen so von bei anderen Theaterstücken. Sonst deshalb guckt man auch gerne Filme im Original mit deutschen Untertiteln. Das ist mal was anderes, ne? Aber wenn wir es auf Deutsch spielen wollen, und das wollen wir ja, dann kommt man da schon relativ nah dran. Und trotzdem, man muss Abstriche machen. Das ist so. Ja.
Du sagtest gerade, wir schauen jetzt ja auch viel Filme auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Und gerade, ich sag mal, meine Generation und jünger wünscht sich ganz oft, dass Stücke im Original aufgeführt werden würden auf
Ja.
deutschen Bühnen, weil wir, glaube ich, noch ein bisschen oder zumindest flächendeckender mit Englisch aufwachsen durch das Internet. Glaubst
Ja.
du, das ist realistisch, dass sowas irgendwann mal passieren kann in deutschen Theatern oder wird das immer sein? Wir spielen hier auf Deutsch, also und Julia hat jetzt zum ersten Mal nicht übersetzt die Jukebox-Songs. War so ein kleiner
Ja.
Hoffnungsschimmer für diese für dieses Team. Wie stehst du da dazu?
Ja, genau, da gibt es ein gutes Beispiel, gerade bei Anne Juliet. Das sind ja Songs, die man eh kennt.
Voll.
Oder auch bei Moulin Rouge, Roxanne und was weiß ich für Songs. Die kannst du ohne weiteres im Englischen lassen, würde ich auch immer so machen.
Aber Moulin
Weil
Rouge
wie.
hat ganz viel übersetzt. Wir waren eher ein
Moulin
bisschen.
Rouge, ja, aber sage ich mal
Ja,
Jukebox-mäßig. Das sind
klar.
Songs, die die Leute eh auf Englisch
Ja.
kennen. Und die noch dazu. Bei Anne Juliet ist es gut gemacht, die transportieren auch die Handlung weiter, aber
Ja.
manchmal sind es ja auch nur Songs, die einfach nur
So
eine Atmosphäre
retardieren.
wieder.
Ja.
Ja, was weiß ich, gibt es auch so Musicals über Country, Biografien und das sind dann Country-Songs, Auftrittssongs innerhalb des Stückes,
Ja.
die kann ich auf Englisch
Na
lassen.
klar.
Würde ich auch immer. Da würde ich mich auch nicht ranwagen. Aber sobald es wirklich inhaltlich wichtig ist, dass eine Figur aus einer Szene in ein Lied kommt und da geht die Handlung weiter oder so, dann finde ich es schon schön, dass auch das Lied übersetzt wird. Ne? Also da würde ich nochmal einen Unterschied machen. Aber ich glaube, es werden immer mehr, gerade im Bezug auf Sondheim. Ich weiß, dass die Into the Woods in Basel auf Englisch gespielt haben. Und ich glaube auch, guck mal, wir sind ja in der Oper komplett gewöhnt mit Übertiteln.
Ja.
Wir hören da französische, italienische Opern in der Originalsprache. Und ich glaube, dass das auch manchen Musicals gut tut. Aber gerade bei Sondheim ist es auch, finde ich, ein bisschen zwiespältig, weil das ist so komplex und ich
Und so
möchte halt
viel
auch
Text.
verhindern, dass ich dann nur nach oben gucke und dann als Zuschauer irgendwie nur oben lese und dann unten schöne Spielmomente eventuell verpasse.
Ja.
Das ist auch wiederum schade.
Es war schon fast schwer, auf Deutsch dem zu folgen und nicht, weil die unsauber gesprochen haben, sondern weil es einfach so dicht ist an Text auch einfach, ne?
Ja.
Vielleicht nochmal, diese Anekdote wollte ich hier noch erzählen, dass du hast gesagt, man, das Autorenpaar kriegt nochmal die Rückübersetzung. Ich weiß, dass für Hamilton einer von dem Original-Kreativteam, ich glaube, 3 Jahre lang Deutsch gelernt hat, um selber das Deutsche dann zu verstehen, damit er auch wirklich sicher abgenommen werden kann, die Übersetzung. Das waren, die haben natürlich ein anderes Budget zur Verfügung, aber das vielleicht nochmal so, wie weit es denn
Ja.
eigentlich gehen kann. Und ich finde die sehr gelungen, die Übersetzung für diesen anspruchsvollen Text einfach. Und das
Absolut.
spielt vielleicht auch da rein, wenn man die Zeit sich nimmt und das Budget, dass es dann tatsächlich
Ganz
nochmal
genau.
näher rankommt an die 100%.
Ja, und dann wird eine Sache gut. Und ich weiß, dass die Sabine Ruffler persönlichen, langzeitlichen Kontakt hatte mit dem Autorenteam und engsten Austausch war. Und das ist natürlich Gold wert, ne? Wenn du
Ja.
wirklich mit den Originalleuten zusammenarbeitest und dir der Raum gegeben wird, das ist toll, dann wird es auch richtig gut.
Ja. Wenn du dir jetzt ein Stück wünschen würdest, vielleicht warst du in letzter Zeit noch mal in London oder am Broadway unterwegs, welches würdest du denn gerne noch mal übersetzen?
Ich habe tatsächlich auf einem Festival in London ein Stück entdeckt, was mich sehr, sehr begeistert hat. Es ist ein Ein-Personen-Frauenstück. Und da bin ich jetzt schon dran. Da habe Autoren Kontakt aufgenommen und wir suchen jetzt einen deutschen Verlag, der das quasi auch die Rechte und so weiter klärt. Und da gehe ich jetzt langsam dran. Das liegt mir sehr am Herzen. Das will ich dann vielleicht bei einer der nächsten Schreibmaschinen auch mal ein bisschen vorstellen. Wie gesagt, da müssen die Rechte geklärt werden und dann gibt es das offizielle Go. Aber vielleicht sage ich da insofern noch mal was dazu, weil was ich gerne übersetze, sind Stücke, und da merke ich wieder, dass ich sehr stark auch von Anne Rankin geprägt bin. Also die haben alle eine große Portion an Humor, Poesie auch. Ich mag skurrile Figuren wie in ich mag vor allem, wenn es interessante Frauenfiguren sind, weil wir davon immer noch zu wenige haben, vor allem ab dem Spielalter 40 plus. Und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen und ein Augenmerk, dass wir im Laufe der Jahre mehr Stücke haben auf dem deutschen Markt, die interessante Frauenfiguren erzählen. Und zwar eben nicht nur Themen, liebt er mich oder liebt er mich nicht? Oder ich bin die Frau von oder ich bin die Oma von, sondern, also das interessiert mich als Schauspielerin genauso wie als Übersetzerin, dass es da einfach mehr schönes Material gibt und interessante Themen, die Frauen, ob jung oder aber auch vor allem über 40, gerne und viel spielen können, sodass sie sich auch wirklich sehr umfassend zeigen können. Also das ist mir ein großes Anliegen. Und lustigerweise, ohne dass mir das so bewusst war, jetzt ist es mir bewusst, habe ich danach schon in den letzten Jahren offensichtlich meine Stücke auch ausgewählt oder zugesagt, die mir angetragen wurden, sozusagen.
Da muss ich jetzt einfach mal Danke sagen, weil das finde ich so toll und das ist so wichtig, dass wir dafür einstehen, weil das ist, also ich mag natürlich auch viele Klassikerstücke, aber ich sehe immer mehr, ach, da ist schon wieder eine Frau, die sich hoffnungslos verliebt oder ein Mann, der sich ungefragt an eine Frau ranmacht. Das sieht man so oft. Und wir brauchen wirklich die Diversität und andere Geschichten. Und ich bin total bei dir und total dankbar, dass du da deinen Beitrag zu leistest.
Ja, das ist mir schon seit vielen Jahren ein großes Credo eigentlich, auch in den selber Spiele. Ich möchte gerne eine große Aufgeschlossenheit haben für Menschen, die anders sind. Und letzten Endes sind wir doch alle sehr ähnlich. Ja, aber trotzdem, einfach diese große Offenheit möchte ich erzählen in meinen Figuren. Ich möchte Empathie erzählen. Ja, und Frauensichtbarkeit, weil die einfach sonst aber auch im bestimmten Alter in der Gesellschaft nicht mehr dargestellt sind. Und das finde ich ein Jammer, weil es einfach da so viel zu erzählen gibt. Also das sind alles Themen, die mich sehr bewegen als Mensch, als Darstellerin, aber auch als Übersetzerin. Genau. Und da möchte ich versuchen, ein bisschen zu unterstützen, wenn mir das gelingt über eine Übersetzung, die dann vielleicht irgendwo gespielt wird, dann ist das schön. Und ich unterrichte ja auch, und da habe ich so gemerkt, viele meiner Studierenden sind zu mir gekommen, also gerade Studentinnen mit Songs, wo ich mir gedacht habe, das ist zum 100. Mal derselbe Inhalt. Willst du nicht mal über was anderes singen? Und dann haben wir mal einen Abend gemacht, wo die Männer Frauenrollen gesungen haben und die Frauen Männer-Songs gesungen haben aus Musical. Das war eine komplett andere Abend. Und es war auf einmal so offensichtlich, dass es interessantere Männersongs gibt als Frauensongs. Und da habe ich gemerkt, da muss ich was tun. Da muss man was tun. Da muss man einfach ein bisschen gegenarbeiten, beziehungsweise die andere Seite, nämlich die Frauensongs, mehr unterstützen, dass die mehr zu erzählen haben. Weil es hat damit zu tun, wie wir uns auch auf einer Audition, mit welchen Songs wir uns vorstellen, wenn wir jetzt nicht irgendeinen Song aus einem Stück vortragen müssen bei einer Audition, sondern quasi selber auswählen können. Es ist ganz wichtig, mit welchem Song stelle ich mich einem Kreativteam vor, um mich für diesen Job zu bewerben. Das ist ganz wichtig. Es erzählt ja auch was über mich selber als Darstellerin. Und da empfehle ich auch meinen Studierenden gerne Songs, die ein bisschen andere Sachen erzählen als nur Does he love me?
Also es macht natürlich auch mal Spaß, keine Frage, ne? Und wir
Ja,
können ja
auch
uns leider auch
herrlich.
so gut als im Publikum dann
Ja.
immer so verlieren in dieses On My Own und so weiter. Aber also ich dachte jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du Suffs kennst, das war vor ein paar Jahren auch
Ja.
am Broadway. Das müsste eigentlich dann als nächstes in deine, auf deinen Schreibtisch gelegt werden. So ein tolles
Ja, und da
Female
weiß ich,
Empowerment
dass der
Stück.
Verlag auch schon dran ist, das nach Deutschland zu holen.
Wow.
Aber das kann noch dauern. Ich
Ja.
weiß. Und natürlich, aber ich glaube, da sind ganz viele ÜbersetzerInnen hinterher, vor allem Frauen, die
Toll.
das gerne übersetzen werden. Werden wir mal sehen, mal schauen.
Ja.
Aber natürlich, ja, das ist natürlich ein mega wichtiges Stück. Zumal wir hier in Europa auch die Suffragetten hatten, ne? Nicht nur in Amerika gab es auch ähnliche Formierungen in Deutschland und in England, ne?
Ja.
Und dann ist das jetzt nicht nur ein komplett amerikanisches Thema.
Und also Hamilton hat ja auch gezeigt, dass es eigentlich auch trotzdem funktionieren kann und dann inspirieren kann. So zumindest, ne? Selbst
Ja.
wenn man die Geschichte aus einem anderen Land sieht. Klar ist jetzt Amerika so super überpräsent, weil das nun mal ganz viel Musical aus Amerika kommt. Aber es gibt ja dann doch auch mal Geschichten, die vielleicht in einem anderen Land spielen. Ich wollte
Da
noch,
war ich ehrlich
ja.
gesagt skeptisch, weil das so eine amerikanische Geschichte ist, ob da das deutsche Publikum so andocken kann. Aber es ist sehr erfolgreich gelaufen, was ich toll finde.
Ja.
Super. Ja.
Ich kann vielleicht schon teasen. Ich bin gerade mit jemandem aus der Originalcast im Gespräch. Da wird die nächste oder übernächste Folge wohl mit einem Hamilton-Darsteller hier stattfinden.
Cool.
Bin ich mal
Sehr.
gespannt, weil die nämlich auch einen Workshop hatten, auch noch während dem Castingprozess. Dann kann man da vielleicht noch ein paar Einblicke bringen, wie das dann da so gelaufen ist, auch mit der Übersetzung. Als letzten Gedanken wollte ich nur noch loswerden, weil wir es jetzt gerade von diesem eher feministischen Thema hatten. Es ist natürlich auch so, dass ganz viele Musicals von Autoren, also wirklich von Männern geschrieben werden und man schreibt natürlich oft für sich selbst und vielleicht muss man auch noch früher ansetzen am Problem und auch Frauen, die Regie führen, die schreiben, die Musik komponieren, genauso fördern und nicht nur die Rollen, die es schon gibt für sie, sondern das ganz umfänglich denken, wer immer zuhört. Gleichberechtigung ist überall wichtig und wir sehen ganz viele. Ich sag mal 50-50 Castlisten, aber dann Kreativteam hört es meistens schon auf, dass es da irgendwie möglichst ausgeglichen ist, finde ich zumindest.
Ja, auf jeden Fall ist da noch viel Luft nach oben. Und das sollten wir alles, also in allen Bereichen, ob es musikalische Leitung ist, immer mehr fördern und unterstützen. Aber ich möchte auch sagen, es gibt auch Männer, die auch
Ja.
sehr gute Frauenfiguren schreiben können. Nicht nur Sondheim, der das sehr gut kann. Es gibt auch im Film ist es Almodóvar, der ganz tolle Frauenfiguren geschaffen hat. Also das will ich jetzt nicht nur am Geschlecht
Ja,
festmachen,
auf jeden Fall.
aber auf jeden Fall ist eine große Disbalance da und da hast du völlig recht. Meine Tochter sagt das auch immer, man muss eine Weile erstmal ein bisschen mehr auf die andere Seite der Waagschale legen, damit irgendwann ein Gleichgewicht sich einpendeln kann. Und deshalb muss man da jetzt ein bisschen mehr Frauenförderung betreiben, finde ich, in allen Bereichen. Gerade was auch in unser Musical-Genre angeht. Und trotzdem gibt es ganz viele wunderbare Regisseure und Autoren, mit denen
Ja.
ich auch zusammenarbeiten konnte. Und genau.
Ich bin sehr gespannt, was noch passiert, welche Stücke wir noch hören werden von dir. Ich wünsche mir auch, dass wir vielleicht mal eine Akimbo auf Deutsch die Version kriegen, irgendwann als CD,
Oh
weil es
ja.
ist ganz tolle Musik und ganz clever geschrieben. Ich empfehle da allen mal reinzuhören auch. Und also, ich hätte noch 20 Fragen, wie schwer es war, dieses Stück zu übersetzen, aber vielleicht setzen wir uns irgendwann anders nochmal zusammen.
Ja.
Vielen Dank, liebe Friederike. Ich hoffe, dass das mit der Teen-Version von Amelie gut über die Bühne geht und dir viel Spaß macht und dann auch, dass das nächste Projekt, was du schon geteasert
Musical
hast, auf jeden Fall auch deutscher wird. Danke, das ist
Masterclass.
super lieb. Ja, also das war doch jetzt mal eine unfassbar informative Folge, oder? Ich bin so dankbar, wie detailliert Friederike mit mir gesprochen hat und wie viel ich auch irgendwie lernen konnte. Da war ja doch einiges, was man sich nicht so vorstellen kann. Und wo man jetzt auf jeden Fall auch viel mehr zu schätzen weiß, wenn ein Stück besonders gut übersetzt ist, glaube ich. Und vielleicht auch ein bisschen mehr verzeiht, wenn einmal eine Übersetzung nicht zu 100% gelungen klingt, weil es einfach wahnsinnig schwer ist und Zeit kostet. Und ich habe es eben schon angekündigt. Ich versuche hier immer die nächste Folge schon zu teasern. Und in der Folge bei der Aufnahme habe ich mich noch nicht getraut, den Namen auszusprechen. Aber gerade ungefähr eine Stunde nach Aufzeichnung hat mir Charles Simmons tatsächlich zugesagt für eine Podcast-Aufzeichnung. Er ist ja sowieso ganz laut und extrovertiert über die Zeit, die er mit Hamilton verbracht hat und wie es ihm als Künstler ergeht, als Musical-Darsteller und alles, was nebenbei noch passiert. Und ich würde mit ihm gerne nochmal zurückblicken auf die Zeit von Hamilton Hamburg und auch die Zeit davor und wie es dazu kam, wie er vielleicht ans West End gegangen ist und alles, was sich sonst noch so ergibt. Also ich bin wahnsinnig stolz anzukündigen, dass Charles Simmons mein nächster Gast sein wird. Und eine Sache noch. Wir versuchen ja hier ein bisschen zu wachsen und ein bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Thema, das ich habe, alles, was Musical sonst noch ist, außer Darstellende und Musik, zu bringen. Deswegen wünsche ich mir noch einmal, dass ihr jetzt diese Folge oder eure Lieblingsfolge, die ich bisher veröffentlicht habe, mit einer Person teilt, weil dann wären wir schon bei doppelt so viel Hörerinnen und das wäre doch einfach wunderbar, wenn wir direkt die doppelte Menge erreichen. Also spread the word. Seid laut, bewertet mich bei Spotify, Apple Music, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Hab Friederikes Webseite nochmal in den Shownotes verlinkt, wer noch mehr zu ihr herausfinden möchte. Und wünsche euch bis dahin erstmal alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.
Musical Masterclass.